So bitte nehmt eure Bibeln und schlagt diese im Buch von Nehemia auf. Heute Abend befassen wir uns mit dem 10. Kapitel. Nehemia, Kapitel 10. Das ist das Wort Gottes, das inspirierte und unfehlbare Wort. Zu der Versiegelung aber waren verordnet Nehemia der Landpfleger, der Sohn Hachalias und Zedekia, Seraja, Asaria, Jeremia, Paschur, Amaria, Malchia, Hattus, Sebania, Maluch, Harim, Meremot, Obadja, Daniel, Ginneton, Baruch, Mesulam, Abia, Miam, Masia, Bilgai und Semaja. Dies waren die Priester. Ferner die Leviten, Jesua, der Sohn Asanias, Binui aus den Kindern Hanadats und Kadmiel. Und ihre Brüder Sebania, Hodia, Kelita, Pelaja, Hanan, Micha, Rehob, Hasaja, Sakur, Serebia, Sebania, Hodia, Bani, Benuni. Die Häupter des Volkes Pahos, Pahab, Moab, Elam, Satu, Bani, Buni, Asgad, Bebai, Adonia, Bigwai, Adin, Ater, Hiskia, Azur, Hodia, Hasum, Besai, Harif, Anatot, Nebai, Makpias, Mesulam, Hesia, Mesebael, Sadok, Janua, Pelatia, Hanan, Anaya, Hosea, Hanania, Hasub, Haloes, Pilha, Sobek, Rehum, Hasabna, Masea, Achia, Hanan, Anan, Maluch, Harim und Bana. Und das übrige Volk, die Priester, die Leviten, die Torhüter, die Sänger, die Tempeldiener und alle, die sich von den Völkern der Länder abgesondert hatten zum Gesetze Gottes, samt ihren Frauen, ihren Söhnen und Töchtern, alle, die es wissen und verstehen konnten, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an. Sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetze Gottes, welches durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn unseres Gottes zu beobachten und zu tun. Und dass wir unsere Töchter nicht den Völkern des Landes geben, noch ihre Töchter für unsere Söhne nehmen wollten. Und dass, wenn die Völker des Landes am Sabbattag Waren und allerlei Speisen zum Verkauf brächten, wie sie ihnen am Sabbat und an den heiligen Tagen nicht abnehmen, und dass wir im 7. Jahre auf die Bestellung der Felder und auf jede Schuldforderung verzichten wollten. Und wir legten uns die Verpflichtung auf, jährlich das Drittel eines Schekels für den Dienst im Hause unseres Gottes zu geben, für die Schaubrote, für das tägliche Speisopfer und das tägliche Brandopfer, für die Opfer an den Sabbattagen, Neumonden und Festtagen und für das Geheiligte, und für die Sündopfer, um für Israel Sühne zu erwirken, und für den ganzen Dienst im Hause unseres Gottes. Wir warfen auch das los, wir, die Priester, Leviten und das Volk, wegen der Spenden an Holz, das wir dieses Jahr für Jahr zu bestimmten Zeiten familienweise zum Hause unseres Gottes bringen wollten, damit es auf dem Altar des Herrn unseres Gottes verbrannt werde, wie im Gesetze geschrieben steht. Auch, dass wir jährlich die Erstlinge unseres Landes und die Erstlinge aller Früchte von allen Bäumen Jahr für Jahr zum Hause des Herrn bringen wollten. Ebenso die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie im Gesetze geschrieben steht, und die Erstlinge unserer Rinder und unserer Schafe, dass wir das alles zum Hause Gottes bringen wollten, zu den Priestern, die im Hause unseres Gottes dienten. Auch, dass wir den Priestern die Erstlinge unseres Mehls und unserer Hebopfer und die Früchte von allen Bäumen, von Most und Öl in die Kammern am Hause unseres Gottes bringen wollten, ebenso den Leviten, den Zehnten unseres Bodens, dass die Leviten den Zehnten erheben sollten in allen Städten, wo wir Ackerbau treiben. Und der Priester, der Sohn Aarons, sollte bei den Leviten sein, wenn sie den Zehnten erheben. Und die Leviten sollten den Zehnten von ihrem Zehnten zum Hause unseres Gottes in die Kammern des Schatzhauses heraufbringen. Denn in die Kammern sollten die Kinder Israel und die Kinder Levi das Hebopfer vom Korn, Most und Öl bringen, weil dort die Geräte des Heiligtums sind und die Priester, welche dienen, und die Torhüter und Sänger. Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht verlassen. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab, doch das Wort Gottes, das bleibt ewig bestehen. Wir werden nochmal beten. Vater im Himmel, wir lieben dich und sind dir dankbar, dass wir dein Wort wieder hören dürfen und wie wir studieren, was damals mit deinem Volke geschah. Möge es genau so sein, Herr, dass wir das Zeugnis deiner Liebe in allen Zeiten erkennen, derer, die erlöst werden. Hilf uns, Herr, dein Wort mit Freuden entgegenzunehmen, überführt zu werden, aber auch getröstet, dass wir dich preisen für deine Barmherzigkeit und Gnade. Das erbitten wir in Jesu Namen. Amen. Was ist Buße? Das ist, wenn man von der Sünde sich abwendet und sich zum Herrn hinwendet. Diese zwei Teile von etwas sich abwenden und so sich etwa hinwenden. Genau das hatten wir in den vorigen Kapiteln von Nehemia. Sie haben das Wort Gottes gehört und wurden ins Herz geschnitten. Sie wurden überführt von ihren eigenen Sünden und so haben sie bekannt, öffentlich, und das auch als ganze Generation und persönlich. Und wenn ihr euch noch daran erinnern könnt, wie das Gebet ablief, was sie beteten, dann werdet ihr mit Sicherheit gemerkt haben, dass die Sünde alle Generationen betrifft und genauso alle auch vor den Herrn vorzubringen haben. Und jetzt haben wir den zweiten Teil ihrer Buße. Denn der erste war, dass sie überführt wurden, dass sie es bekannten und sich von der Sünde abwandten. Und danach sehen wir, wie eine Bundesbeziehung stattfindet. Das heißt, sie haben diese Bundesbeziehung ausgelebt. Und liebe Freunde, ich möchte ganz einfach sagen, es ist ein Teil von der Buße, von Gottes Volk, dass man sich abwendet von der Sünde und dann aufmacht, nicht noch einmal zu sündigen. Am Ende von Kapitel 9 lesen wir, dass sie sich dann aufmachten, um das vor dem Herrn zu beschließen. Und heute Abend, wie wir diese Bundesbeziehung betrachten, möchte ich euch drei Dinge zeigen. Nämlich das erste, der Rechtsstatus des Bundes. Als zweites, das Haupt des Bundes. Und als drittes, die Dinge, die man sich vornimmt im Bunde. Nun kommen wir zu Nummer 1. Die rechtliche Folgen des Bundes. Manche sagen, es wäre ja so etwas wie ein Vertrag. Andere Leute würden sagen, es ist sind die letzten Worte einer Person oder auch das Testament. Manche benennen es auch als eine Art Übereinstimmung, wenn man sich die Hände schüttelt. Doch wenn wir über die Bundesbeziehung sprechen oder biblischen Bund, dann gibt es da eine Welt von kulturellen Dingen, die man nicht aus dem Auge lassen darf. Denn man hat nämlich auch Bundesbeziehungen zwischen zwei Leuten oder zwischen zwei, die eben nicht auf dem gleichen Level stehen. Denn zum einen haben wir Gott ewig, unendlich, heilig, gerecht und so weiter. Und dann haben wir seine Schöpfung. Da ist ein Spalt dazwischen, so groß wie die Unendlichkeit selbst. Denn wir haben manchmal sogar Probleme, unsere eigenen Schuhe zu binden. Also, um da ein Vergleich zu benutzen von O. Palmer Robertson. Er sagt nämlich, dass ein Bund eine Verbindung im Blut ist, für eine Verbindung durch das Blut, der souverän eingesetzt wird. In anderen Worten, es ist eine verbindliche Sache. Eine verbindliche Sache des Souveränen, der es eingesetzt hat für sein Volk. Und wenn wir zu Vers 1 kommen, da sehen wir das. Diese rechtliche Tatsache des Bundes. Jedenfalls, wir beziehen das hier, dass es ein Bund ist. Ja, also das Wort Bund selbst kommt nicht vor, aber die Wortart und wie die Sätze aufgebaut werden, was gesagt wird, spricht aber oder drückt aus, dass es eine Bundesbeziehung ist. Es ist tatsächlich so, dass, wenn wir hier lesen, wir machen einen Bund, wir gehen einen Bund ein, da sehen wir im Alten Testament, dass das Wort Karath benutzt wird, das ist schneiden. Und wenn man da schneiden meint oder sagt, dann ist es so etwas wie das Teilen, wenn man einen Leib oder ein Tier nimmt und es teilt. Und da denken wir doch sofort zurück an das, was mit Abraham geschah, nicht wahr? Da waren auch mehrere Tiere, die geteilt wurden, gezweiteilt. Auf der einen Seite dann ein Teil des Tieres, auf der anderen Seite das andere Teil. Und das war ein Ritual. Oder eine Zeremonie, eine zeremonielle Angelegenheit. Und dann haben wir einmal das Wort, ein fester Bund, firm covenant aus dem Englischen. Also das heißt tatsächlich, dass man etwas Festes schneidet oder eine beständige oder auch eine legale, verbindliche Beziehung eingeht. Und ich würde gerne darüber etwas mehr reden, was diese Worte zu sagen haben über das Wesen des Bundes, diese zwei Worte. Etwas Festes zu schneiden, dass man sich einem Versprechen hingibt. Wenn ich hier über das Teilen und das Schneiden spreche, dann denken wir doch sofort zurück an das, was im Alten Testament geschah. Denn wenn ein Tier geteilt wird, dann war es etwas, dass man, wenn man es tut, es sieht und genau weiß, was passiert. Und es soll eine sehr grafische Darstellung sein. Es soll den Leuten mit auf den Weg geben, so viel wie, das ist, was mit dir passiert, wenn du diesen Bund nicht einhältst. Dass wenn du nicht so wandelst, dann wird mit dir das Gleiche geschehen wie mit diesen Tieren. Es ist eine grafische Darstellung, dass wenn man einen Bund eingeht und ihn so in zwei teilt und dann durch diese Teile durchläuft, in der Mitte, dann geben diese Leute sich hin, nämlich einen Blutschwur. Da geht man einen Blutschwur ein. Es ist ein Versprechen, bei dem man sagt, okay, wenn ich diesen Bund breche, dann wer soll ich doch sterben? Na, zum Beispiel, wenn man ein kleines Kind ist und man bekommt ein Taschenmesser und hat dann vielleicht sogar noch ein entsprechendes Buch gelesen. Und dann sieht man, wie die in diesen alten Filmen ihre Hand schneiden und einen Blutsversprechen eingehen, einen Blutschwur. Manche Dinge sieht man sogar, dass sie dann damals sogar behaupteten, dass wenn ich diesen Bund nicht oder dieses Versprechen nicht eingehe, dann soll ich tot umfallen. Und so ist das auch hier, die Beziehung von Gott mit seinem Volke. Und klar, da denken wir jetzt zurück an Abraham und was hat er gemacht damals inmitten dieser Teile der Tiere. Da hat er gesagt, oder beziehungsweise anders ausgedrückt, wisst ihr noch, wer durch diese geteilten Teile durchgelaufen ist, damals mit dem Mut Abrahams? Da ist Gott durchgewandelt, nicht Abraham. Gott hat das auf sich genommen. Er hat diese tödliche, verbindliche Sache auf sich geladen. Und das zeigt auch das Evangelium, nicht wahr? Es ist das Fundament, wieso Jesus legal dafür in Verantwortung gezogen werden kann, für die Übertretung Bündnisse eines Volkes, so sind diese Bündnisse legal und auch kräftig. Nun, es gibt ein Wort für den Bund. Berith. Ist aber nicht hier in der Schrift. Aber wir haben die Substanz und das Wesen des Bundes hier drin. Dass sich hier Leute legal verpflichten, rechtsmäßig verpflichten. Eine Beziehung, die Regeln und Gesetze hat. Man kann das wie Eide bezeichnen. Kirchliche Eide zum Beispiel. Hier bei uns in der Gemeinde, wenn man hier den Eid eingeht und sein Bekenntnis abgibt, dann verspricht man und gibt sich den Ding hin. Ich werde jetzt nicht sagen, dass wenn du deine Kirchenverpflichtungen nicht einhältst, dass du dann morgen sofort tot umkippst. Nein, aber es ist auch wichtig vor dem Herrn. Genauso wie man Eheversprechen eingeht. Vielleicht versucht man sie zu umschreiben auf eine mysteriöse Weise und sich immer wieder rauszuwenden, aber tut das bitte nicht. Wenn die Leute versuchen, hier groß Poet zu spielen, dann lässt man wichtige Dinge aus oder fügt etwas Schlimmes mit hinzu. Und ganz spezifisch gibt's da Dinge für den Mann und auch Dinge für die Frau. Und sie sind verpflichtend. Zum Beispiel, wenn wir da hören, in guten und schlechten Tagen, in Krankheit oder auch in Gesundheit, in Armut und Reichtum. Es ist eine Verpflichtung. Sie sind in einer Bundesbeziehung zwischen Gott und sein Volk. Es ist ein Versprechen, das man äußert, bei dem man sagt, dass wenn diese verpflichtende und rechtmäßig eingesetzte Bund übertreten wird, dann soll mir dies und jenes widerfahren. Und wir sehen auch in dem Alten Testament, dass das Volk Gottes die Verheißungen und die Bundesbeziehung Gottes nicht einhielt. Dann wurden sie daraufhin zum Beispiel auch mal den bösen Königen übergeben. Bündnisse sind rechtlich verpflichtend und nicht einfach nur irgendetwas Flapsiges. Es ist nicht der letzte Wille und auch kein Testament. Es ist auch kein Versprechen zwischen zwei auf dem gleichen Level stehenden Personen. Sie sind verpflichtend, während und wenn man diesen Bund übertritt, dann lädt man sich den Fluch auf. Als zweites haben wir eine Liste von Namen. Und da hat man hier diesen Bezug auf das Haupt. Also in den Versen 1 bis 27, ganz klar, ich werde jetzt die Namen nicht noch einmal vorlesen. Bisschen hart, das wieder vorzulesen, aber wir haben da noch eine Liste von Vätern und von ganzen Häusern. Da haben wir unter anderem den Nehemia, den Leiter. Nehemia, der Gouverneur, zum Beispiel. Oder da haben wir auch den Zedekia. Und dann 82 andere. 21 Priester, dann haben wir die Familie Esras, obwohl Esras Name nicht da ist, aber Serachaja, das ist nämlich das. Und dann haben wir 44 Laien. Oder Laienältesten oder so. Die Häupter des Volkes. Und die meisten dieser Namen und dieser Leute repräsentieren große Familienclans oder eine Gesellschaft oder eine ganze Klasse von Gesellschaftsklasse von Menschen. Und ich denke, wir sollten die ganz einfache Frage stellen, wenn wir aufmerksame Leser der Bibel sind. Ich hoffe mal, dass er auch selbst die Fragen stellt, wenn er durch seine Liste durchgeht. Nämlich, was geht hier ab zum Beispiel? Was wird hier versucht zu sagen? Und das ist nicht nur eine Aufnahme, nicht wahr? Es sind die Namen derer, die etwas Festes schneiden, also einen Bund eingingen, und dass sie ihren Namen auf ein Siegel einprägten vor Gott. Aber was geht hier ab? Wieso diese Namen? Nun, es ist, weil die Idee des Bundes oder des Hauptes, des Hauses, dass sie bundesmäßig dafür verantwortlich sind, dass es ihren Familienmitgliedern und auch denen, die unter ihnen stehen, dass sie die Verpflichtung haben, um sie zu sorgen, auch geistlich. Wie mag man das nun zusammentun? Nun, wir haben zum einen Nehemia, den Statthalter zum Beispiel. Und er hat eine große Verantwortung, nicht nur für Jerusalem, sondern in der ganzen umliegenden Völker. Und ich denke, das passt ganz gut mit dem zusammen, was wir in den anderen Schriftstellen sehen, unter anderem Römer 5, wo es da heißt, durch einen Menschen kam die Sünde in die Welt. Was heißt das? Ganz klar, es ist doch Adam, der Erste. Und wann immer er das tat, da war der einzige Mann. Da gab es nur einen Mann und eine Frau, da gab es nicht mehr. Wie kann das sein, dass durch einen Mann Sünde in die Welt kam? Und jeden Einzelnen, der nach ihm kommt, in Sünde ist. Das heißt nämlich, dass Adam bundestechnisch vor Gott verantwortlich war. Für jeden Menschen, der als sein Nachkommen in die Welt kommt. Und das heißt natürlich alle. Und was hat das jetzt hier mit dem Bundeshaupt hier zu tun? Wieso habe ich jetzt die Verantwortung für etwas, das dieser Kerl, dieser andere hier da tat? Und das ist ganz einfach, denn Adam war der Repräsentant von wer du warst und bist. Du magst nun sagen, Moment, wer kann solch eine Beziehung einsetzen oder wollen? Ganz klar, von einem weltlichen Standpunkt aus, das kann keiner, soll das keiner. Stell dir mal vor, dass du eine politische Person als Stellvertreter für dich hast, wenn es jetzt nun um politische Dinge geht, im Bundestag oder so zum Beispiel. Man unterzeichnet dann den Brief, er repräsentiert mich und er wird dann für mich und meine Stimme eintreten. Manche würden sagen, das würde ich doch niemals wollen. Was ist der Typ, soll für mich verantwortlich sein? Was macht der? Das kann doch nicht sein. Das ist nicht die Beziehung, die Gott mit uns hat, nicht wahr? Denn wenn wir den Verstand, Herz, wenn man jetzt zum Beispiel sich selber an sich sehen würde, oder unfehlbar auch das Herzen einer anderen Person, da würde man sehen, dass da so viel Sündhaftigkeit ist, so viel Bosheit. Bei Gott ist es nicht so. Er, nämlich in aller Ewigkeit, kennt all die Neigungen und Gedanken der Herzen, dass er uns besser kennt, als wir uns kennen. Lass mich auch ganz einfach sagen. Ein Bundeshaupt heißt nicht nur, dass man nicht nur ausschließlich nur das Schlechte, das sich darauf bezieht. Beim Adam nämlich, da wissen wir, wie es nämlich heißt in der Bibel, denn durch den einen Menschen, durch seinen Ungehorsam, wurden vielen zu Sündern gemacht. So wird auch durch den Gehorsam einer viele gerecht gesprochen und gerecht gemacht. Und da kommen wir nochmal zurück aufs Evangelium, denn das Evangelium ist eine Bundessache. An dem ganz zentralen und grundlegendsten Dingen. Denn durch die eine Übertretung, die von Adam, wurden wir zu Sündern gemacht. Doch auf die gleiche Weise, durch einen Menschen, durch einen Mann, durch den Gehorsam Jesu Christi, wurden wir gerecht gemacht. Das ist ziemlich einfach. Doch was ist nun hier das Hauptziel? Es ist nicht nur dazu da, um uns über Christus etwas beizubringen, über Bundestheologie. Es zeigt uns die Wichtigkeit der Familien, der Nationen, dass ihre Leiter Väter und Männer, dass sie heilig seien. Doch wieso? Dass wenn Gott Männer eingesetzt hat, so hat er ihnen auch eine Autorität eingeräumt. Ob sie es jetzt nun mögen oder gerne tun wollen oder es anderen Leuten passt, so wurden Männer eingesetzt, damit sie Rollen einnehmen sollen, in denen sie Autorität haben. Sie sollen vorausgehen. Ihnen wird nachgemacht. Also man guckt sich da etwas ab. So ist das einfach. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann, um das Ganze zu veranschaulichen, nehmt einfach eine kleine Gruppe Kinder mit euch, oder wenn ihr Eltern seid, dann wisst ihr das auch, und dann, wenn ihr euch einfach schlecht benehmt und böse Sachen sagt hin und her, dann werdet ihr sehen, wie schnell Kinder sowas aufnehmen. Sie nehmen das einfach auf. Männer haben die Rolle, oder haben solch eine leiterische Rolle. Das sehen wir aus der Schrift. Und wenn jemand jetzt ungerecht ist, nicht rechtschaffen, dann kann er viel und großen Schaden anrichten. Denn er wird das Volk Gottes immer weiter von Gott wegführen, denn alle blicken auf diesen Leiter. Wie haben die Söhne von Adam gelernt zu sündigen? Klar, sie wurden in Sünde geboren, aber auch, sie mussten einfach auf ihren Papa schauen und haben es dort gelernt. Sie haben gesündigt, wie er, wenn es um die Führung geht, wenn es in der sündhaftigen Beziehung geht, auch in den Augenblicken, in denen man etwas unterlässt, oder auch in den Momenten, in denen man etwas in seinem verstockten und rebellischen Herzen tut. Aber ich würde auch gern das sagen. Wenn Gottes Volk den Männern nachgehen sollen, die Gott ihnen gegeben hat, dass wenn sie die Menschen wegführen von Gott in Sünde, wenn sie ein schlechter Einfluss sind, dann ist doch das Gegenteil der Fall. Denn bei solchen Leuten, die in der Leiterposition sind, dann sollte in ihnen als allererstes die Buße zum Vorschein kommen. Zuallererst die Buße bei ihnen sein, dass sie sich abwenden von Sünde und zum Herrn. So sehen wir, dass die Leute das auch taten, weil sie den gottesfürchtigen Männern Gottes nachgegangen sind. Wenn deine Familien dem Herrn nahe sein sollen, dann musst du als Mann sie dorthin führen. Du musst das Wort kennen und lieben. Du musst den Herrn kennen und leben. Deine Worte sollten mit der Schrift gewürzt sein, mit deinem Herzen und mit deiner Hingabe soll es überfließen von einer Liebe zu Gott. Wenn deine Kinder den Herrn preisen sollen, dann müssen sie das Evangelium in seiner vollen Fülle sehen. Nämlich so wie du redest, so wie du wandelst, so wie du dich verhältst. Denn das, was am schlimmsten und am destruktivsten sein kann für den Glauben deiner Kinder und Familie, dann ist das, wie man sich verhält. Es ist so, als würden die Männer mehr hier in unserer Passage aufstehen und sagen, hey, Hand erheben und sagen, ich bin das. Ich habe das Volk Gottes weggeführt, wegen meinem Herzen. Und seht auch, ab nach dem Vers 27, da haben wir Vers 28, ganz klar, da sehen wir die Priester und die Leviten und so weiter, die Frauen, die Kinder, die Söhne, und sie folgen dann in der Buße. Das ist wichtig. Bei einem Bundeshaupt, da gibt es eine Struktur und Ablauf. Und so sollten die Männer auch die Verantwortung erkennen und sehen. Wie sie die Verantwortung haben, nämlich auch in geistlichen Dingen zu leiten. Doch dann, in unserer Passage haben wir als drittes die Dinge, zu denen man sich im Bund verpflichtet. Wenn ihr dann ab Vers 28 bis zum Ende des Kapitels geht, dann werdet ihr sehen, wie diese Dinge auch aufgezählt werden. Und wir werden diese fünf Dinge kurz betrachten, aber in Vers 30 haben wir zum Beispiel, dass, wie man mit der Ehe umgehen soll, oder wie sie mit der Ehe umgingen. In Vers 31 dann, da heißt es da, wie man mit dem Sabbat umgeht, wie man den Sabbat einhält. Vers 32, da haben wir die Bundeshingabe, wie man den Zehnten gibt. Und es ist etwas anders als wir, so wie die das erklären. Und dann als nächstes, dass man sich dazu verpflichtet, Feuer zu holen, damit die Opfer im Tempel auch weitergehen können. Und dann haben wir auch noch die Hingabe und Verpflichtung von Opfergaben, verschiedene. So werden wir kurz diese Dinge betrachten. Das erste, was ich sagen möchte, ist, dass wann immer das Volk Gottes sich dem hingibt, was sie tun, ist, dass sie ein Fundament legen. Dinge, die sie tun werden. Nochmal, das ist etwas, wo dieses Volk hinschaut. Und in Vers 29, da wird uns die Ernsthaftigkeit dessen nochmal bewusst gemacht. Da heißt es, dass sie einen, also ich lese vor in Vers 19, die schlossen sich ihren Brüdern, den Vornehmen unter ihnen an, sie kamen, um zu schwören und sich eidlich zu verpflichten, im Gesetze Gottes, welche durch Mose, den Knecht Gottes, gegeben worden ist, zu wandeln und alle Gebote, Rechte und Satzungen des Herrn unseres Gottes zu beobachten und zu tun. Das ist das letzte Stück, wie alles darin auch wieder zu einem Ende gebracht wird. Hier wird alles schön ordentlich aufgeschrieben. Und ganz besonders die Sprache hier, wenn etwas geschnitten wird oder der Fluch davon, von der die Rede ist, da wissen wir gleich, da geht es um einen Bund. Das sind Worte, die für Bündnisse benutzt werden. Und sie geben sich dem hin, indem sie auch sagen, wenn wir das nicht tun, dann seien wir verflucht. Dann versprechen, dass wir diese Dinge tun werden. Und wenn wir sie tun werden, dann seien wir auch gesegnet. Und das große Allgemeine, wie sie mit ihren Verpflichtungen umgehen, heißt so viel wie, dass sie sich in dem, was sie im Worte Gottes wandeln, das von Mose kam. Und manche mögen denken, hey, das ist das, was Mose uns überbracht hat, nicht wahr? Aber im Jüdischen, da sieht man, dass sie über das Ganze meinen. Klar, wir haben auch von der Tora schon gelesen, dass sie sich der Lehre dessen hingeben, dass sie das beobachten und auch tun werden. Und wenn wir hier die Worte sehen, wenn dann gesagt wird, dass sie sich dazu aufmachen, die Gesetze Gottes zu beobachten, dann heißt das so viel wie, hey, die wollen das nur angucken oder was? Nein, das Wort heißt, dass sie nicht das tun werden, von dem Gott sagt, sie wollen es niemals tun, aber dass sie stattdessen das einhalten, zu was sie befohlen wurden zu tun. Seht, da ist diese Dynamik. Und das zeigt uns das Ganze. Denn diese Gebote sind Dinge, die, es kommt darauf an, wie, welche Übersetzung du hast. Da heißt es unter anderem, Jahwe, unser Herr. Oder der Herr, alles in groß geschrieben, mein Herr. Das ist eigentlich Jahwe und das ist der Gott Israels, der befreit, der einen Bund eingeht, der sich selbst erzeigt und geoffenbart hat in dem brennenden Busch für Mose, damit er sein Volk errette. Dieser Gott. Unser Herr, der Adonai, der Gott, der das Recht hat, in unserem Leben zu herrschen. Das ist nicht nur eine Sprache hier, die wir haben, die einfach nur verworfen wird, sondern er ist unser Herr, unser Meister. Wir geben uns ihm hin, seinem Worte, seiner Befehle, seiner Satzungen. Und dann sehen wir etwas anderes noch in der Passage. Ebenso die Erstgeburt unserer Söhne und unseres Viehs, wie im Gesetz geschrieben steht, und die Erstlinge unserer Rinder und unserer Schafe, dass wir all das alles zum Hause Gottes bringen wollten, zu den Priestern, die im Hause Gottes unseres Gottes gingen. oder auch die andere Passage, wo es dann heißt, dass sie ihre Frauen nicht den fremden Völkern hingeben und dass auch die Männer sich nicht mit den fremden Frauen mit einlassen. Und ein moderner Leser mag vielleicht sagen, hey, guck mal, dieser antike Rassismus an, dass man da nicht mal untereinander sich was machen kann. Es geht hier nicht um es geht hier nicht um unterschiedliche Rassen. Nein, auf keinen Fall, sondern unterschiedliche religiöse Ausrichten. Denn wenn sie sich den fremden Frauen hingeben, diese Männer, dann holen diese fremden Frauen eben auch ihre fremden Götter mit. Diese Astarten und anderen Dinge. Die Anbetung zu fremden Göttern. Und zum Beispiel den großen und den weisesten Menschen aller, nämlich Salomo, der König. Er setzt sogar Anbetungsplätze auf, sogar in Jerusalem, die aber solche falsche Götter anbeten. Und Gott möchte nicht, dass sie ungleich verjocht sind. Denn wenn man sich den Leuten hingibt, die falsche Götter anbeten, dann wird es da ein Fehlschlagen geben in dem Leben des Volkes Gottes. Denn das ist natürlich krass, auch für unseren Tag heute, wo die Menschen heutzutage keinen Wert mehr auf die Ehe legen. Und besonders eine Zeit, wo man jemanden sehen kann oder wie die Leute zusammenkommen kann, wie man möchte, mit so vielen Leuten, wie man möchte, dass man sich nicht einmal kennenlernen muss oder irgendetwas. Und da kann man so tun, als hätte man eine Beziehung, die irgendwie eine Ehebeziehung sein könnte, aber ist keine Ehe. Und dann hat man da einen jungen Mann oder eine junge Frau und dann lernt vielleicht ein Single solch eine Person kennen und diese Person wandelt ziemlich aufrichtig und verhält sich ziemlich toll. Doch wenn diese Beziehung weitergehen würde, dann wird so etwas sehr an dem Herzen dieses Christen nagen und schaden, dass man letztendlich sogar sich vom Glauben abwendet. Weil es nicht gut ist, dass man da ungleich ausgerichtet ist. Und dann heißt es ebenso, dass sie am Sabbattag nicht etwas kaufen oder verkaufen sollen, wenn ihnen etwas angeboten wird. Und da geht es jetzt nun um den Sabbat. Und das ist natürlich sehr, sehr simpel. Das ist ein Teil der 10 Gebote. Da haben wir zum Beispiel die erste Tafel des Gesetzes Gottes und da geht es um die Beziehung zum Herrn und dann eben die zweite Tafel, die zwischenmenschliche Sache. Und da haben wir das Wort Gottes, wie wir erstmal davon lasen, nämlich in den vorigen Kapiteln, dass sie das Wort hörten und dass sie sehr betroffen hat und dass sie nun dann umkehrten und jetzt auch diese Beziehung da mit dem Herrn eingehen. Der Sabbat, unglaublich wichtig für unsere Seelen. Und wieso sollte man das tun? Also so viel Wert drauf legen auf den Sabbattag. Denn es ist wichtig, dass man mit dem Volk Gottes zusammen ist, aber auch, dass man die Stimme des Vaters mit dem Vater zusammenkommt in Gemeinschaft. Denn als Beispiel, wenn man als Kind jetzt die Stimme des Vaters nicht hört, dann kann es natürlich sein, dass man die Stimme des Vaters schnell vergisst. Wisst ihr? Dass man einen Tag aus 7 hat, um mit Gott zusammenzukommen. Zum Beispiel, dass man die Freiheit hat am Sabbat, um nicht nachzudenken über die Arbeitsaufgaben oder andere Dinge, die einen beschweren, sondern dass man einfach Zeit hat, Gott anzubeten, gemeinsam zu singen, mit dem Volk Gottes zusammen zu sein. Denn ein guter Sabbatärier, der arbeitet 6 Tage und ruht am 7. Da gab es halt nur 6 Arbeitstage und dann den Tag des Herrn. Und dann hat man die Hingabe für den Zehnten. Die Gabe des Zehnten. Seht hier die Verpflichtung. Ein Dritten des Schekels, das ist mehr als 10%, nicht wahr? Ich bin nicht gut in Mathe, aber vertrau mir, das ist tatsächlich so. Und da haben sie gesagt, okay, ein Drittel, das soll für das Brandopfer, für dies und jenes eingesetzt werden. Sie gehen sogar hin und tun das alles aufschreiben. Doch was geht da ab? Sie geben sich hin der Vorsorge und der Ordnung der Religion. Vielleicht magst du denken, Marco, wie selbstsüchtig der ist, wenn er hier über wenn der Pastor darüber spricht, wie man den Zehnten geben soll. Und zum Beispiel, wenn man nichts spendet, dann kann natürlich auch die Person, die eingesetzt ist, um sich um das Volk Gottes zu sorgen, nichts zu essen kaufen kann. Klar, er kann sich dann nicht nur um die Armen kümmern oder andere Dinge dergleichen. Wenn man zum Beispiel eine Gemeinde in Grund und Boden stampfen möchte, dann muss man die Leute einfach davon überzeugen, dass niemand etwas geben soll an Geld. Hier heißt es nämlich, dass man letztendlich Gott gibt. Dass man der Gemeinde das Geld gibt, damit eben man auch von der Gemeinde in der Lage ist oder dass alles funktionieren kann, dass alles gut läuft und dass man eben auch seelisch versorgt wird. Dann heißt es eben so, dass sie hier hingingen, um das Feuerholz zu kaufen. Es ist so, dass sie der Zehnte, aber nicht ganz das Gleiche, sondern einfach um das Allgemeinwohl eben auch sich darum zu sorgen. Hat man Dinge, das ist wie der Zehnte, aber da hat man andere Beschreibungen. Doch was ist nun im Zentrum all dieser Dinge, all dieser Hingaben? Das Ende von Vers 39, da haben wir das. Da heißt es: Und so wollen wir das Haus unseres Gottes nicht verlassen. Das ist ihre große Sache, dass sie das Haus Gottes nicht verlassen. Wieso nur? Wieso nur ist das, was wir in einer Bundesbeziehung sehen? Denn nach all dem versuchen sie wieder die Beziehung mit ihrem Herrn und Gott aufrechtzuerhalten, zu erneuern. Und das ist notwendig zum Wohl ihrer Seelen und auch als Segen für das Volk Gottes, dass ihre Herzen auf den Herrn gerichtet sind und nicht mit falschen Göttern verknüpft sind, vermischt sind, dass sie nicht mit weltlichen Dingen beschäftigt sind, wenn sie eigentlich anbeten könnten. Dass das ganze Volk Gottes das Wort Gottes hört und es einen fortwährenden Dienst gibt von dem Volke Gottes, das nicht aufhört. Sie möchten das Haus Gottes nicht verlassen. Bundesversprechungen und Eide, das sind Dinge, die unsere Seelen behüten. Dinge, die wir auch hier in unserer Gemeinde machen, auch die man in der Ehe macht. Dinge, die in einer Intimität mit Gott eingeht, dass man nicht abfällt, nicht Gott verlässt. Ich möchte euch ermutigen, das weiterhin zu tun, da nicht nachzulassen. Und es ist mein Gebet, dass diese Passage dir auch etwas besser hilft, was es heißt, eine Bundesbeziehung mit dem Herrn einzugehen. Lasst uns gemeinsam beten. Vater im Himmel, wir danken dir für die Schrift, für das Zeugnis, wie auch die Schrift uns bezeugt, wie uns diese Dinge zukommen, damit du uns auch segnen möchtest, dass wir dich doch verherrlichen, dass wir dich ehren in unserem Leben, dass wir ein Volk sind, das sich darum bemüht und darum eifert, dir nachzugehen, dass wir treu deinem Bunde sind, dass, wie du auch treu, ein treuer Gott bist. Das bitten wir alles in Jesu Namen. Amen.